gefragt hat, heute zu predigen. Und mir gesagt, und habe ich geschaut, welcher König ist da dran. Und dann habe ich gedacht, ups, es ist der König Ahab. Und es kommt manchmal vor, dass ich zu schnell lese und dann lese ich falsch. Und ich habe den Falschen erwischt. Und dann habe ich gedacht, über Ahab. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen gehört über Ahab im Zusammenhang mit Josaphat. Und das war jetzt, wäre nicht mein Lieblingskönig gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wir brauchen alle ein bisschen, und dass wir unsere Gehirnwindungen ein bisschen aufwecken. Und das möchte ich jetzt mit uns machen, mit einem kleinen Quiz. Ja? So, es gibt mehrere Namen, ja, die sehr ähnlich klingen, zumindest für mich, ja, die alle im Alten Testament vorkommen. Und ich möchte gerne, dass wir versuchen, die jetzt chronologisch in eine Reihenfolge zu bringen. Ja? Also von demjenigen, der am ältesten oder am frühesten auftaucht im Alten Testament, bis zu demjenigen, der am spätesten auftaucht. Sicher habt ihr schon die eine oder andere Meinung. Was würdet ihr sagen, ist der allererste? Asaf, ja, genau. Asaf, genau, ist ein, wir kennen ihn aus den Psalmen, ist ein Seher und Priester zur Zeit Davids und Salomos, ungefähr 1000 vor Christus. Hat sehr bedeutende Psalmen geschrieben, glaube ich, über 12 oder genau 12, ich bin nicht sicher. Der zweite, wen würdet ihr als zweiten chronologisch einordnen? Asa? Sollen wir schauen, ob es stimmt? Ja. Asa, ein König, von dem wir auch schon gehört haben. Ich glaube, Jan hat über ihn gepredigt vor einigen Sonntagen, ja, so 10. bis 9. Jahrhundert vor Christus. Ein König im Südreich und ein positives Beispiel. Wen würde der als nächstes nehmen? Ich verstehe euch schlecht. Ahab, okay. Genau, das ist ein König im Nordreich, der, wir haben letzte Woche von ihm auch kurz gehört, ja, der kurz sich mit Asa ein bisschen überschnitten hat und ja, im Nordreich regiert hat und wie gesagt, kein positives Vorbild. Und der nächste, jetzt kommt der Ahas, genau. Und dann bleibt noch einer übrig und wir haben die Aufgabe erfolgreich gelöst. Ahas, ein König des Südreichs, aber wir sehen hier relativ langen Zeitraum, 150 Jahre, die zwischen Ahab und Ahas liegen. Und last not least, Ahasveros, ja, der gehört gar nicht ja, zu dem Volk Israel, der kommt im Buch Esther vor und ist auch bekannt unter dem Namen Xerxes, ein Perserkönig, der im 5. Jahrhundert vor Christus regiert hat. Gut, also wir schauen uns heute, beschäftigen uns heute mit Ahas. Ja? Und sollte es wegen meiner Müdigkeit und weil meine Gehirnwindungen noch nicht ganz munter sind, sein, dass ich den einen oder anderen verwechsle. Ich meine ab jetzt immer Ahas. Ja? Also auch, wenn ich was anders sage. Okay, was sind die Quellen, auf die ich mich beziehe? Über den König Ahas steht im Buch der Könige geschrieben, 2. König 16, 2. Chronik 28 und auch die Kapitel in Jesaja 7 bis 8. Nehmen Bezug auf die Regierungszeit von Ahas sehr spezifisch. Wir wissen ja, dass der Prophet Jesaja während 4 Königen des Südreichs regiert hat. Usia, der Großvater vom Ahas, dann der Jotam, der Vater vom Ahas und der Ahas selber und dann auch noch der König Hiskia. Wir sehen jetzt diese Übersichtstabelle, die wir schon ein paar Mal gesehen haben. Wo ist der König Asa einzuordnen? Wir sehen hier die Könige des Nordreichs, ja, auch farblich markiert, wie sie gelebt haben und wie Gott das beurteilt hat. Alle schwarz markiert, ja, alle haben sich nicht nach Gott gerichtet, sondern getan, was gut war in ihren Augen. Die Könige des Südreichs, da war das anders. Ja, wir sehen hier, da war das differenzierter. Könige, die gut begonnen haben, schlecht geendet haben. Könige, die durchwegs immer den Herrn gesucht haben und Gutes getan haben. Und dann Könige, die aber auch schlecht begonnen haben und dann gut geendet haben. Sorry, ich sehe das nicht. Ja, hier sehen wir den Ahas, ja, der hier überschnitten wird mit seinem Vater Jotham. Es gibt wahrscheinlich eine Regierungszeit, die beiden gemeinsam regiert haben. Deswegen ist das ein bisschen überblendet. Da ist nicht, also Jotham war ein durchwegs guter König und der König Ahas ein durchwegs schwarzer König. Also schwarz im Sinne von indem er nicht getan hat, was dem Herrn gefallen hat. Genau. So, wir beschäftigen uns, ich habe die biblischen Berichte eingeteilt in fünf Unterkapitel, mit denen wir uns beschäftigen. Wir schauen uns einmal an, was hat Ahas so getan. Und da lesen wir in 2. Chronik 28, das ist die Bibelstelle, auf die ich mich am meisten beziehe heute. Da lesen wir mal: Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Und dazu machte er den Baalen gegossene Bilder. Und wir lesen dazu in der Heiligen Schrift, wo Gott angeordnet hat: Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und sollt euch keine gegossenen Bilder machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Weiters lesen wir in Vers 3: Und räucherte im Tal Ben-Hinnom und verbrannte seine Söhne im Feuer nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Das ist das Zweite, was berichtet wird. Der Götzendienst war ihm so wichtig, dass ihm sogar seine eigenen Kinder es wert waren, diesen Götzen zu opfern. Und hier hat der Herr auch ganz klar geboten in den Büchern Mose, in zwei Stellen: Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Und du sollst auch nicht eins deiner Kinder geben, dass es dem Moloch geweiht werde. Und Moloch war eines dieser Götzen, der im Kinderopfer gefordert hat, damit du nicht entheiligst den Namen deines Gottes. Ich bin der Herr. Und weiters in Vers 4 lesen wir: Und er opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Und denkst du, okay, das klingt jetzt nicht ganz so schlimm wie die ersten Dinge, die Ahas getan hat. Aber wir lesen auch hier, dass Gott da eine klare Anordnung gegeben hat, und diese lautet in 5. Mose 12: Zerstört alle heiligen Stätten, wo die Heiden, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben, es sei auf hohen Bergen, auf Hügeln und unter jedem grünen Baum, und reißt um ihre Altäre und zerbrecht ihre Steinmale und verbrennt mit Feuer ihre heiligen Pfähle. Zerschlagt die Bilder ihrer Götzen und vertilgt ihren Namen von jener Stätte. Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, nicht so dienen, so nicht dienen, sondern die Städte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird, aus allen euren Stämmen, dass er seinen Namen daselbst wohnen lässt, sollt ihr aufsuchen und dahin sollst du kommen. Okay, also Gott hat klar angeordnet, wie er angebetet werden will, ja, nicht in Wald und auf Wald und Wiese. Und das ist jetzt nicht sozusagen, dass man nicht auch den Herrn anbeten darf auf freiem Feld, sondern diese Stätten waren klar verbunden mit Anbetungsstätten der heidnischen Völker, die von den Völkern, von den Israeliten vertrieben wurden. Und wir sehen auch eben von dem Seher Asaf, den wir vorher schon erwähnt haben, dass er schreibt im Psalm 78, wo der prophetisch schaut auf das Verhalten des Volkes Israel, wo er sagt, sie erzürnten ihn mit ihren Höhen und reizten ihn zum Zorn mit ihren Götzen. Da Gott das hörte, entbrannte sein Grimm und verwarf Israel ganz. Und ja, nicht zuletzt zeigte sich auch das Verhalten und wie Ahas den Herrn missachtet hatte in seinem Umgang mit dieser einen Stätte, wo der Herr gesagt hat, dort lege ich meinen Namen hin und dort will ich angebetet werden, mit dem Tempel in Jerusalem. Und dort lesen wir von ihm in 2. Könige 16, diesmal Vers 8. Und Ahas nahm das Silber und Gold, das sich in dem Haus des Herrn und in den Schätzen des Königshauses befand, und sandte es dem König von Assyrien als Geschenk. Vers 14, aber den bronzenen Altar, der vor dem Herrn stand, tat er weg von der Vorderseite des Tempels, damit er nicht stehe zwischen dem Altar und dem Hause des Herrn, und setzte ihn an die Seite des neuen Altars gegen Norden. Und weiters lesen wir in Vers 17, und der König Ahas brach die Leisten der Gestelle ab und nahm die Kessel von ihnen herunter. Und das Meer nahm er von den bronzenen Rindern herunter, die darunter waren, und setzte es auf ein steinernes Pflaster. Auch die bedeckte Sabbathalle, die am Tempel gebaut war, und den äußeren Königseingang am Hause des Herrn änderte er wegen des Königs von Assyrien. Und das ist ein Verhalten, das seinesgleichen sucht in der Geschichte der Könige von Juda. Viele haben was dazu gebaut, haben irgendwie am Haus des Herrn positiv gebaut, dass es attraktiv ist, dass es saniert wird. Und Ahas macht genau das Gegenteil. Er möchte dem König von Assyrien gefallen und er baut da einen Altar. Ich habe die Stelle jetzt nicht gelesen, ihr könnt das in 2. Könige 16 nachlesen. Er baut da den Altar von den Assyrern, den er in Damaskus gesehen hat, lässt er nachbauen und baut den im Tempel nach. Ja? Das ist ein Verhalten, das wir haben heute schon von den Makkabäern gehört, von Lukas, einer der Seleukidenkönige, der hat genau dieses Verhalten an den Tag gelegt, ja, und es kam danach zu einem riesigen Aufstand, ja, und der gefolgt ist in die Makkabäerkriege, ja, dass der Tempel des Herrn so entweiht wurde. Und es kam dann eben wieder zu, nachdem die Makkabäer gesiegt hatten, zu einer Tempelreinigung. Eine ähnliche Katastrophe, kultische Katastrophe, spielt sich jetzt hier ab im 8. Jahrhundert vor Christus. Jetzt sagst du, okay, aber es gibt ja Menschen, denen Gott sowas von egal ist, wenn es ihnen gut geht, aber in den dunklen Stunden ihres Lebens, wenn es ihnen wirklich schlecht geht, erinnern Sie sich an den Gott Ihrer Väter und Mütter oder Großväter und Großmütter und rufen ihn an um Hilfe. Fehlanzeige bei Ahas leider. Wir lesen über ihn. Auch in seiner Not war der König Ahas dem Herrn weiter untreu. Und er opferte den Göttern von Damaskus, die ihn geschlagen hatten, und sprach: Die Götter der Könige von Aram helfen ihnen. Darum will ich ihnen opfern, dass sie mir auch helfen. Ich finde es beeindruckend bei den Berichten über die Könige, dass wir sehr klar einen Eindruck kriegen in das Herz von Gott und wie er zu dem Verhalten der Könige steht und wie er das bewertet. Wie schaut es beim König Ahas aus? Wir lesen hier ganz am Anfang des, von Kapitel 28 die Bewertung, die wir bei jedem der Könige sehen, irgendwie eine in Vergleichsetzung mit dem anderen König. Das große Vorbild für das Verhalten eines Königs ist David, der in der Schrift auch bezeichnet wird als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Bei aller Fehlbarkeit und bei allem, was er auch in seinem Leben, wo er daneben gegriffen hat, ist er immer wieder umgekehrt, hat sich gedemütigt und hat, und es war sichtbar, dieser Mensch möchte Gott als obersten Herrscher in seinem Leben akzeptieren und mit ihm leben und sein Leben geben. Und so steht David als Vorbild dafür, alle Könige, ob sie in Israel regiert haben oder im Südreich in Juda. Und so hat Gott alle Könige bewertet. Und bei Ahas lesen wir, er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn. Wir lesen aber auch noch viel tiefer, wie die Empfindungen waren, die Gott über den Ahas hatte. Und zum Beispiel, siehe, weil der Herr, der Gott eurer Väter, über Juda wütend war. Also es ist nicht nur eine einfache Beschreibung, ja, der hat richtig gemacht, was ich wollte, der ist nach meinem Herzen, sondern Gott hat richtig, also er wird als wütend beschrieben. Weiters in Vers 25, und er reizte, also Ahas reizte den Herrn, den Gott seiner Väter. Also er ist richtig auf Konfrontationskurs mit ihm. Und das wird auch hier ausgedrückt. Und in Jesaja 7, Vers 13 heißt es da, sprach Jesaja wohl an, so hört ihr vom Hause David, ist es euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht, müsst ihr auch meinen Gott müde machen. Das Verhalten, vielleicht kennst du das auch, manches, was andere Menschen tun, das macht müde. Das ist einfach... und so war das auch bei Gott und Ahas. Das, was Ahas an den Tag gelegt hat, hat Gott müde gemacht. Im Gegensatz zu dem, dass er sich freute über sein Volk, über das, dass ihm Anbetung entgegengebracht wurde, dass er die Ehre und die Stellung bekommt, die ihm zusteht, ja, hat er mit Müdigkeit reagiert und hat gähnen müssen während der Gottesdienste, die ja nicht einmal zu seinen Ehren stattgefunden haben in seinem Haus. Da kommen sehr starke Emotionen zum Vorschein. Heute würde man vielleicht sagen, das Verhalten von Ahas, das triggert den Gott Abrahams, Israel und Jakobs schon sehr massiv. Und wenn Gott getriggert wird, dann ist es natürlich auch, können wir gespannt sein, was dann passiert. Wird Gott, werden die Eigenschaften Gottes, nämlich sein Langmut und seine Geduld, ihn das aushalten lassen, oder wird es zu einem Gericht kommen? In welcher Form auch immer. Und auch hier lesen wir in den biblischen Berichten etwas dazu. Bei Ahas schaut nun die Reaktion Gottes so aus, dass es zu einem Gericht kommt in Form eines Bürgerkriegs. Also nicht ganz Bürgerkrieg, also es haben sozusagen das Nordreich und das Südreich miteinander zu kämpfen begonnen, sondern es gab ganz starke Koalitionen. Ja, der Nordreichkönig hat sich mit den Aramäern, also den Syrern, zusammengeschlossen und ist gegen den Ahas in den Krieg gezogen. Und ich muss zur Kenntnis nehmen, dass nicht alle dieselbe Leidenschaft für Geschichte teilen, wie ich das tue. Und ich werde diesen geschichtlichen Aspekt, den wir jetzt ansprechen, entsprechend kurz halten und da nur ansatzweise darauf eingehen. Aber ihr könnt das gerne nachlesen in den beschriebenen Stellen. Wir lesen hier in Vers 19, denn der Herr demütigte Juda um des Ahas willen, des Königs von Juda, weil er in Juda ein zuchtloses Wesen aufkommen ließ und dem Herrn untreu wurde. Und es kommt da zu einem Bürgerkrieg, wie besprochen, und da lesen wir in Vers 5, darum gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand des Königs von Aram, dass sie ihn schlugen und eine große Menge der seinen gefangen wegführten und nach Damaskus brachten. Auch wurde er in die Hand des Königs von Israel gegeben, der schlug ihn hart. Denn Pekach, der Sohn Remalias, schlug in Juda 120.000 streitbare Männer auf einen Tag, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. Und die von Israel führten von ihren Brüdern 200.000 Frauen, Söhne und Töchter gefangen weg und nahmen die dazu große Beute von ihnen und brachten sie nach Samaria. Hier wird dieser Bürgerkrieg beschrieben, oder es ist eigentlich ein Feldzug, kann man sagen. Also eigentlich ist es am ersten Tag, als das Südreich überfallen wurde, das schon entschieden, weil mit einer so großen Niederlage hat sich das Heer auch nicht mehr erholt. Und das Heer gibt es nach einem Tag praktisch nicht mehr und ein großer Teil der Frauen und Kinder wird ins Nordreich verschleppt und hat vor Augen, dass sie dort als Sklaven gehalten werden. Nur, das lesen wir in Jesaja Kapitel 7, in einer Prophezeiung von ihm, Jerusalem fällt nicht. Ja? Gott sagt da auch sehr klare Worte über das Nordreich, über den König des Nordreichs und über Aram, ja, dass das so nur mehr aus seiner Sicht nur mehr rauchende Brandscheite sind. Ja. Und wir wissen wenig später, dass Israel dann von den Assyrern überfallen wird und Israel als das Nordreich als Nation aufhört zu bestehen. Und vielleicht ein Punkt noch, ja, weil wann immer man nachliest über diese Stelle und manche Ausleger hier liest, es wird von den Anhängern der historisch-kritischen Fraktion in Zweifel gezogen, dass die Zahl hier stimmen kann. Ja, 120.000 Leute und 200.000 Menschen und man versucht das irgendwie anders zu deuten. Ich habe das kurz einmal nachgerechnet, ja, weil die auch, aber das zieht sich jetzt durch die ganze Schrift durch. Immer wenn es Zahlenangaben gibt, Zahlen, Daten, Fakten werden dann irgendwie in Zweifel gezogen. Und ich habe das nachgerechnet, wenn man ungefähr zu der Zeit, als als Josef nach Ägypten gegangen ist, ja, und wenn man da 450 Jahre dazu rechnet, ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir in 4. Mose 1 eine Volkszählung lesen und wissen, okay, wie viele Leute sind dann dort, ja, da lesen wir, also Südreich wissen wir ja, ist Juda und Ephraim, das habe ich falsch gesagt, Juda und Benjamin, klingt so ähnlich, und also 1500 vor Christus werden ungefähr 110.000 wehrfähige Männer dort gezählt, ja, für das Südreich, für diese zwei Stämme. Und wenn ich das jetzt eingebe in KI und mir KI eine logarithmische Funktion ausrechnen lasse, ja, also wenn die nur zwei Leute waren, also Juda und Benjamin und ihre Frauen, 2000 vor Christus und 450 Jahre weiterrechne, dann komme ich ungefähr auf eine Geburtenrate von 4 bis 4,5 Leute pro, also Nachkommen pro Frau, um auf diese Zahlen zu kommen. Also 110.000 wehrfähige Männer, das heißt nochmal, das sind ungefähr, das ist ungefähr ein Drittel von der Gesamtbevölkerung, wenn ich Frauen und Kinder noch dazu rechne, dann waren die vielleicht 250.000 Leute. Und das geht sich aus. Ich meine, 4 bis 4,5 Leute, wir wissen, dass sie im Land Goshen, wo sie gelebt haben, sehr fruchtbar waren und die Ägypter erschrocken waren über ihre Fruchtbarkeit. Das ist nicht unüblich. Es gibt heute noch Länder, wo es Geburtenraten gibt von, glaube ich, 7 oder 8 in Afrika. Also das macht schon Sinn. Und wenn ich jetzt sage, okay, damals waren das schon 110.000 wehrfähige Männer und Frauen. Wir wissen auch, David hat eine Volkszählung gemacht, eine verbotene, die war ihm nicht erlaubt. Und da kam er auch auf 800.000 wehrfähige Männer für natürlich das ganze Reich. Also das ist für mich nicht unplausibel, wenn ich da sage, das sind zwei Stämme. Also die waren ungefähr dann gleich groß, das Heer wie schon 1500 Jahre zur Zeit des Auszugs aus Ägypten. Und so, es gibt für mich keinen Grund, jetzt daran zu zweifeln, dass diese Zahlen hier nicht gültig sind oder belastbar sind. Ja, also sie sind belastbar in meinen Augen. Ich kenne die Quellen nicht, warum man das in Zweifel zieht. Es wird immer gesagt, es können gar nicht so viele Leute gewesen sein, weil die Halbinsel Sinai, das war ja Wüste und genauso das Land Juda, das ist eigentlich Wüstenland und so viele Leute kann dieses Land ja gar nicht ernähren. Aber wir wissen auch, wie Gott das gemacht hat, um dieses große Volk da zu ernähren. Gut, und jetzt inmitten dieses Bürgerkriegs eigentlich ein furchtbares Ereignis. Wir wollen uns nicht gerne, viele umschiffen diese Nachrichten, alle, die mit Krieg zu tun haben. Aber es gibt da eine besonders schöne Geschichte und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Gott schickt inmitten dieser Geschichte einen Propheten. Und zwar einen relativ unbekannten, den Propheten Oded. Nicht zu verwechseln mit dem Sohn von Ruth und Boas, Obed. Ruth und Boas haben wir vielleicht, habt ihr vielleicht von gestern noch von der Hochzeit noch in Erinnerung. Also Obed war der Sohn von Ruth und Boas und der Großvater Davids, aber um den geht es hier nicht. Es gibt einen Propheten im Nordreich, den Oded, und von ihm lesen wir, es war aber dort ein Prophet des Herrn, der hieß Oded. Der ging hinaus dem Heer entgegen, also diesen Heer der Aramäer und der Israeliten, die halt mit dem riesigen Stross von Kriegsgefangenen, von Frauen und Kindern nach Samaria gekommen sind. Und sprach zu ihnen, siehe, weil der Herr, der Gott eurer Väter, über Juda zornig ist, hat er sie in eure Hände gegeben. Ihr aber habt sie mit solcher Wut erschlagen, dass es gegen Himmel schreit. Und nun gedenkt ihr, die Leute von Juda und Jerusalem zu unterwerfen, dass sie eure Sklaven und Sklavinnen seien? Ist das nicht eure Schuld, ist das nicht Schuld bei euch gegenüber dem Herrn, eurem Gott? So hört auf mich und bringt die Gefangenen wieder hin, die ihr aus euren Brüdern weggeführt habt. Denn des Herrn Zorn ist über euch entbrannt. Da gaben die Kriegsleute die Gefangenen und die Beute frei vor den Obersten und vor der ganzen Gemeinde. Nun, das ist schon ein bisschen ein Wunder, ja, weil wir wissen, die Könige und das Volk des Nordreichs hat sich nicht jetzt wirklich hervorgetan, dass sie sich um den Willen Gottes geschert haben. Ja, und da tritt so ein, ich hätte fast gesagt, ein Mandel auf, ja, stellt sich vor diese mit Adrenalin wahrscheinlich immer noch angefüllten Kriegsleute hin und verkündet denen den Ausspruch Gottes. Und interessanter und das Wunder ist, dass die auf den hören. Ja? Und die sagen, die haben riesige Beute gemacht. Ja? Also und dazu die Aussicht, dass ihnen Leute aus dem Südreich als Sklaven und Sklavinnen dienen sollten. Und Gott hat dazu eine eindeutige Meinung und stoppt die durch diesen Propheten. Die hören auf ihn und die schicken, dann passiert Folgendes. Und jene Männer, die mit Namen genannt sind, nahmen die Gefangenen, bekleideten alle, die bloß unter ihnen waren, mit Kleidern aus der Beute und zogen ihnen Schuhe an und gaben ihnen zu essen und zu trinken, und salbten sie, und alle, die schwach waren, führten sie auf Eseln und brachten sie nach Jericho zur Palmenstadt zu ihren Brüdern und kehrten nach Samaria zurück. Hallo? Also, es ist fast zu unglaubwürdig, oder? Was hier passiert. Aber so, liebe Geschwister, so schaut Kinderschutz und Schutz vor sexualisierter Gewalt vor 2750 Jahren aus. Und zwar durch eine einzige Maßnahme, die wir hier auch lesen. Männer, die mit Namen genannt sind. Ja? Die waren nicht blauäugig. Ja? Die haben einfach Leuten, die sie als vertrauenswürdig erachtet haben. Und trotzdem, obwohl sie sie als vertrauenswürdig erachtet haben, haben sie eine Liste von denen angeführt, die diesen Tross von Kriegsgefangenen jetzt wieder ordentlich zurückführt und menschenwürdig wieder in das Südreich zurückbringt. Und aus dem Bericht kommt eine unheimliche Fürsorge von Menschen zum Ausdruck, die vielleicht dieselben waren, die vorher, wenige Tage vorher, erst zehntausende Leute umgebracht haben. Wie kann so ein Wandel passieren? Das Zauberwort heißt Gottesfurcht. Gottesfurcht macht aus Menschen, die animalische Bestien waren, auf einmal Gottesfürchtige und das Interesse von anderen Menschen höher achtende Mitmenschen. Und wisst ihr, es ist gute Botschaft, dass das auch noch heute gilt. Gott kann das machen. Gott kann aus uns animalischen Bestien fürsorgliche, mitfühlende und das Interesse von anderen höher achtende Menschen machen. Und das ist die gute Nachricht schlechthin, die wir auch heute und jeden Sonntag hier an dieser Stelle proklamieren. Soweit und so viel zur Geschichte. Und habe ich euch nicht mit geschichtlichen Details sehr, sehr geschont heute. Und wer mehr dazu lesen will, kann das bitte gerne in den Textstellen machen. Also 2. Könige 28, 2. Könige 16 und Jesaja nicht zu vergessen. Kapitel 7 und 8. Kommen wir zu unserem nächsten Punkt. Was macht den Unterschied zwischen einem König Ahas und seinem Vater Jotham oder seinem Großvater Usia aus? Ja, es ist meiner Meinung nach seine einmal getroffene und über in seinem Leben immer wieder wiederholte Herzensentscheidung, dass er diesem Gott seiner Väter nicht gehorchen möchte und sich nicht ihm unterordnen möchte. Dass er auf seine Gebote pfeifen möchte und dass er machen will, was gut ist in seinen Augen. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass er seinen Instinkten gehorcht hat und dem Zeitgeist gedient hat und den Menschen, die gerade in waren, zu seiner Zeit angehängt ist. Bei Ahas war das damals der König von Assyrien. Das war der aufstrebende Stern am Zeitgeisthimmel. Und welchen Influencer folgst du? Auf wen hörst du mehr als auf Gottes Wort? Fürchtest du dich mehr vor Gott, der über das ewige Schicksal von Menschen richten wird, oder vor einem Menschen, der durch kurzfristige oder gerade ausgesprochene Drohungen, entweder persönlich aus deinem Leben oder was du über die Medien hörst, dir Angst einjagt? Gott möchte, dass wir auf unser Herz aufpassen. Und schauen darauf, was unser Herz bestimmt. Und er möchte, wie wir alle wissen, dass er an erster Stelle in unserem Herzen steht. Dass er uns zu sagen hat, wo es lang geht und er unser Herz ausfüllen kann. Und nicht irgendeiner, der gerade am Zeitgeisthimmel so hell scheint. Zum letzten Punkt. Ich habe den Titel gegeben, dunkle Zeiten bringen besondere Perlen hervor. Und wir dürfen eines nicht vergessen. Der Prophet Jesaja, ich glaube, Josef hat ihn einmal so genannt, wird auch als der fünfte Evangelist bezeichnet. Lange bevor Jesus gelebt hat, lesen wir sehr viele kostbare Verheißungen auf den Messias, aber auch auf eine bessere Zeit. Wir vergessen nicht, wir befinden uns in einer Zeit des Bürgerkrieges. Wir befinden uns in der Zeit von Ahas, wo das Nordreich ausgewischt wurde, ja, durch die Assyrer erobert wurde, die 10 Stämme verschleppt wurden und nicht mehr da sind als Nation. In dieser Zeit hat der Prophet Jesaja gewirkt und Gott hat ihn als Sprachrohr verwendet. Und vielleicht gerade deswegen, weil die Zeit so dunkel war, waren diese Aussprüche des Jesaja so kostbar. Und waren das, was Jesaja gesagt hat, solche Perlen für die Menschen persönlich, dass sie wie eine Hoffnung behalten haben, dass sie nicht ihre Hoffnung weggeworfen haben. Aber wir jetzt im Rückblick, ja, die wir jetzt nicht in dieser Zeit von Ahas leben, ja, profitieren einfach von diesen Verheißungen auf den Messias, auf Jesus, der dort auch sehr klar skizziert wird. Und das 800 Jahre, bevor er überhaupt gelebt hat. Und ich möchte euch als Bonusmaterial sozusagen ein paar dieser Verse mitbringen, die unmittelbar jetzt aus den Kapitel 7 und 8 von Jesaja geschrieben sind und aus dem geschichtlichen Kontext von Ahas wirklich stammen. Und ihr werdet die wiedererkennen. Das sind Dinge, auf die wir laufend zitieren und die uns sehr wohl in Erinnerung sind. Da lesen wir zum Beispiel in 6, Vers 13. auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt. Also Juda, so wird es abermals kahl gefressen werden. Doch wie bei einer Terebinte oder Eiche, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Also selbst dann, wenn das Südreich auch einmal eingenommen wird, dann später durch die Babylonier, viel später, wird es ein Stumpf bleiben und aus diesem Stumpf kommt ein heiliger Same heraus und eine wunderschöne messianische Prophetie. Jesaja 7, Vers 14, den kennen wir wahrscheinlich alle. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Eine Prophetie, die ausdrücklich auf Jesus im Matthäus-Evangelium bezogen wird und für ihn gilt und auf den Messias gilt. Die Jungfrauengeburt wird hier angekündigt. Jesaja 8, Vers 14. Und er wird ein Heiligtum sein und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses für die beiden Häuser Israel, ein Fallstrick und eine Schlinge für die Bewohner Jerusalems, dass viele von ihnen sich daran stoßen und fallen, zerschmettern und verstrickt und gefangen werden. Das hat Jesus immer im Hinterkopf gehabt, dass er nicht kommt und hier auf Gegenliebe stößt, sondern dass er ein Stein des Anstoßes ist. Übrigens, falls das jemand nicht weiß, das ist die ursprüngliche Symbolik dieses Steines hier auf dem Kreuz. Das soll den Stein des Anstoßes symbolisieren. Und dann noch Vers 23. Und doch wird es nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali im Nordreich, so hat er hernach zu Ehren gebracht den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden. Und wir wissen, dass das Land, das mitten jetzt zur Zeit von Ahas glatt gemacht wird und verwüstet wird durch kriegerische Auseinandersetzung, dass das das Land ist, wo unser Herr Jesus nachher aufwächst und einen Großteil seines Dienstes vollzieht. Mit diesem letzten Vers darf ich euch als eine Art Fortsetzungsgeschichte auf die Predigt, auf die letzte Adventpredigt verweisen am 28.11. Da habe ich über genau diesen Vers und den Folgevers da gepredigt, eigentlich aus dem Zusammenhang gerissen. Jetzt kennt ihr den Zusammenhang mit König Ahas. Und ich darf euch jetzt bitten, noch aufzustehen und dass wir zusammen beten. Lieber Herr Jesus, danke für diese Geschichte, die du uns in deinem heiligen Wort überliefert hast. Danke für das, dass du Gott warst über all die Zeiten und dass wir auch von dem schlechten Vorbild des König Ahas für unser Leben ganz wichtige Dinge mitnehmen können. Danke, Herr, dass du Menschen begegnest. Danke, dass du dir dein Volk baust. Und danke, dass du dir einen Ort erwählt hast, wo du angebetet werden willst. Und deswegen sind wir hier heute da, um am Fuße deines Kreuzes aufzuschauen und zu staunen über deine Langmut und über deine Güte. Und das, wie du mit uns Menschen nicht umgegangen bist, wie wir es verdient haben, sondern du uns begnadigt hast in deinem Sohn, den du über alles geliebt hast und den du doch am Kreuz hast sterben sehen müssen. Danke, lieber Vater, für das, dass wir hineingenommen sind in die Gotteskindschaft, obwohl wir das nicht verdient haben. Und du uns aus unwürdigen, gottesverachtenden Menschen, dass du uns zu Kindern Gottes geformt hast, durch deine Gnade und durch deinen Geist. Wir beten dich an und wollen das tun in aller Ewigkeit durch unser Leben, durch unsere Taten, aber besonders durch das, dass wir dich im Herzen heilig halten und hochhalten und nicht austauschen gegen vergängliche Götzen. Danke für dein Reden und danke, Herr, für das, dass du mit uns gehst bis zu unserem Ende und bis zu dem Zeitpunkt, wo wir bei dir sind. Amen.